Wir hören viel Rassismus, wir hören viel Antisemitismus, aber wir glauben ganz fest daran, dass das zum größten Teil keine gefestigten Meinungen sind und gefestigten, geschlossenen Weltbilder, sondern da passiert ganz viel. Das ist fluid, das ist sehr stark geprägt, auch von den Bildern und Videos in den sozialen Medien, die führen eben auch dazu, dass auf Schulhöfen und Schulklassen die Emotionalisierung überkocht. Und das versuchen wir aufzufangen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schule divers, Vielfalt leben, Bildung gestalten, moderiert von mir, Fatima Remli. Unser Gast heute ist Shai Hoffmann. Shai Hoffmann ist ehemaliger Schauspieler, Aktivist, Sozialunternehmer und moderiert den Podcast Über Israel und Palästina sprechen. Seit dem 7. Oktober ist er verstärkt mit Joanna Hassoun und ihrem gemeinsamen Projekt Trialoge an Schulen in ganz Deutschland unterwegs, um mit SchülerInnen über den Nahostkonflikt zu sprechen, Fragen zu beantworten oder einfach zuzuhören. Ich freue mich, heute eine wundervolle Person begrüßen zu dürfen und darf einmal Hi zu Shai sagen. Hi!
Hallo Fatima!
Voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute in einen spannenden Austausch kommen. Ich habe natürlich dich gestalkt und habe so ein bisschen Recherche über dich geführt und war ganz erstaunt. Und war erstaunt, was ich über dich finden durfte. Und ich fand es ganz spannend.
Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt, Fatima.
Ich habe einen ganzen Plan über dich. Ich werde ganz viel jetzt über dich hervorheben.
Okay.
Was mich nämlich interessiert, ist, wie du von der Schauspielerei in die politische Bildung gekommen bist.
Ach, ich glaube, dass alles im Leben irgendwie was mit Demokratie zu tun hat. Also ich glaube, dass in allem, was man tut, irgendwie so Fragmente der Demokratie sind. Bei der Schauspielerei ist es ja, dass du weiß ich nicht, dass du Teil eines Casts bist. Du musst irgendwie einen Kompromiss finden mit den Mitmenschen, mit den SchauspielerInnen, die ja, wie vielleicht einige wissen, nicht immer die, sag ich mal, umgänglichsten Menschen sind. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber genau, also ich glaube, in allem steckt so ein bisschen Demokratie und vor allen Dingen, was mich sozusagen auch für so einen radikalen Change oder Umbruch bewog, war eigentlich eine ziemlich blöde Erfahrung, die mich hat erleben lassen, dass ich irgendwie als Mensch vielleicht nicht so ganz wert bin oder nicht wertvoll bin und man mich eher so als Produkt, als Zahnrad in einem riesen Zahnrad, in einer Zahnradmaschine gesehen hat, die funktionieren muss und ich bin chronisch krank geworden und ich habe dann einfach nicht mehr, wie das geschmeidige Zahnrad funktioniert, das sozusagen eine ganze Maschinerie am Laufen hält und dann wurde ich mehr oder weniger abgesägt und das war eine ziemlich blöde Erfahrung, die mir dann eigentlich gezeigt hat, so hey, so will ich nicht behandelt werden und so möchte ich auch keinen anderen Menschen auf dieser Welt behandeln. Das war so eine Zäsur in meinem Leben, die mich eigentlich mehr in so eine menschenzentriertes Arbeiten gebracht hat.
Ich dachte, es käme jetzt irgendwas anderes. Es tut mir sehr leid, dass du durch diese Erfahrung gehen musstest, aber es bedeutet ja auch, dass du dann für dich ein Wachstum erreicht hast und auch ein neues Konzept und ich finde das immer ganz spannend. Aber dann frage ich mich, wie es dann zu deinem Projekt mit Joanna kam, zu dem Trialogen?
Oh, das war auch ein Prozess. Also ich bin ein deutscher Jude, habe israelische Wurzeln und habe ganz viel Familie in Israel und habe eigentlich erst relativ spät, also ich fahre ja mein ganzes Leben schon nach Israel und besuche meine Familie, weil das, wenn man das so macht als in der Diaspora lebender Jude und man hat ja in der Regel auch was heißt in der Regel? Also wir hatten zumindest Familie in Israel. Also wir einfach ganz viel dahin gefahren. Ich habe das nie hinterfragt. Also ich habe nie irgendwie hinterfragt, dass ich in Tel Aviv ins Meer springe und leckere Falafel esse und Hummus esse. Und irgendwann ist meine Neugierde angewachsen und ich habe dann mich mal auch getraut, gegen den Willen meiner Familie eigentlich mal in die Westbank zu fahren, was ja auch so ohne weiteres gar nicht möglich ist, weil du erst nach Ost-Jerusalem musst, dann musst du in einen anderen Bus steigen und dieser Bus bringt dich dann nach Ramallah oder in andere Städte. Das heißt, irgendwann bin ich sozusagen diese extra Meile gegangen, um auch mal die in Anführungsstrichen andere Seite kennenzulernen und das hat mir ziemlich viel geöffnet, also viel neue Eindrücke beschert, die dann am Ende auch dazu geführt haben, dass ich an einem Bildungsmaterial konzipiert habe, nämlich Israel-Palästina-Bildungsvideos, das jetzt auch downloadbar ist. Also alle HörerInnen, die jetzt zuhören, die könnt sicherlich, ich weiß nicht, Fatima ist an deiner Rolle, aber in den Shownotes ist wahrscheinlich auch der Link zu unseren Bildungsvideos, ne?
Ja,
genau.
Ja.
Und genau, da könnt ihr raufgucken, das euch downloaden und damit arbeiten in der Schulklasse, aber auch in der außerschulischen Bildungslandschaft. Und ja, nach dem 7. Oktober, der Tag, glaube ich, der viel veränderte und bis heute auch viel verändert, wenn wir über den Nahostkonflikt nachdenken und reden, oder jetzt mittlerweile traurigerweise auch über den Krieg, ist der Wunsch bei uns gewachsen, und das war sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt übrigens, auch die Israel-Palästina-Bildungsvideos mit Joanna Hassoun zusammen und ihrem Verein Trans Agency, und dann irgendwann haben wir einfach gesagt, hey, warum wollen wir nicht anbieten, einfach in die Schulen zu gehen? Und so entstand die Idee der Trialoge.
Super. Hattet ihr aber Angst vor Reaktionen, mit denen ihr in den Schulen konfrontiert werdet? Ich frage mich das, weil der Nahostkonflikt ist ja ein sehr polarisierendes Thema. Vor allem auch in Deutschland und überhaupt im politischen Kontext. Und insgesamt habt ihr da ja eine echt große Aufgabe übernommen, die ja sicherlich auch mental etwas mit euch macht.
Ja, also da sind jetzt viele Ebenen, die du ansprichst. Also wir glauben, dass erstmal der Lernraum Schule ein Raum ist, der nicht öffentlich ist und der dafür gemacht sein sollte, um Schülern und Schülerinnen, also die DemokratInnen der Zukunft sozusagen, die irgendwann wählen können, die selbstbestimmt sich einbringen in diese Gesellschaft, wenn sie es nicht schon längst tun, weil wir haben natürlich auch Jugendliche getroffen schon, auch in der 8., 9., 10. Klasse, die schon super engagiert sind in Vereinen und so weiter. Aber wer weiß, ob da nicht irgendwann die nächsten, weiß nicht, Landtagskandidaten oder Bundestagskandidaten sitzen. Also insofern, glaube ich, ist dieser Lernraum Schule für uns ein Raum, in dem sich vor allen Dingen Jugendliche ausprobieren können, in dem sie den Mut haben sollen, Dinge anzusprechen, die vielleicht in den jungen Jahren, also zurückblickend sozusagen, wir sind dann später reifer sind und Lebenserfahrung, noch mehr Lebenserfahrung gewonnen haben, vielleicht denken, bei der einen oder anderen Aussage, ja, da war ich gebiased, da habe ich Dinge mitbekommen von zu Hause, von den Freunden, Sozialisation geschuldet, die vielleicht eher sehr problematisch waren. Und genau in diesem Lernraum, in diesen Raum wollen wir und müssen wir vor allen Dingen, um auch sozusagen mit unseren biografischen Bezügen, also mit meinen und mit Joannas, zu zeigen, so hey, schaut mal, wir haben eine Betroffenheitsperspektive, was habt ihr für Gedanken, vielleicht Vorurteile, vielleicht auch Rassismen, Antisemitismen in euch, die wir gemeinsam besprechen können. Und dafür muss dieser Raum da sein. Und was das natürlich mit uns persönlich macht, viel. Also wir hören viel Rassismus, wir hören viel Antisemitismus, aber wir glauben ganz fest daran, dass das nicht gefestigte, also zum größten Teil keine gefestigten Meinungen sind und gefestigten, geschlossenen Weltbilder, sondern da passiert ganz viel. Das ist fluide, das ist sehr stark geprägt auch von den Bildern und Videos in den sozialen Medien. Und die sozusagen überschatten gerade ja auch ganz viel und führen eben auch dazu, dass auf Schulhöfen und Schulklassen die Emotionalisierung überkocht. Und das versuchen wir aufzufangen.
Das ist sehr beeindruckend. Ist es überhaupt möglich, das Ganze aufzufangen aufgrund unserer Sozialisierung? Natürlich sind wir, glaube ich, auch einfach alle, haben wir eine rassistische Sozialisierung hinter uns natürlich. Und das zu dekonstruieren, ist sehr herausfordernd, vor allem jetzt gerade mit den sozialen Medien, auch mit TikTok. Information kommt viel schneller an und eine Falschnachricht wird ja dann größer.
Ja, absolut. Also eine große Herausforderung auf jeden Fall, vor allen Dingen, und da kommt noch eine Dimension hinzu, vor allen Dingen, wenn du Lehrkräfte auch in den Schulklassen zu sitzen hast, die zum Teil erstens diese Rassismen unter Antisemitismen vielleicht auch gar nicht erkennen oder sogar, und das kommt leider zu häufig auch vor, selbst reproduzieren. Mhm. Das kommt ja auch dazu. Das heißt, wir haben leider auch nicht überall, ja, um Gottes Willen, es gibt ganz großartige Lehrkräfte und ich würde fast sagen, die allermeisten sind großartig, ja, und machen einen unfassbar wichtigen Job. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Also wir haben einen Heidenrespekt vor Lehrkräften. Das ist heutzutage, glaube ich, ein Job, der sehr, sehr hart ist und sehr viele Ressourcen abverlangt. Und ich oft oft auch denke, boah, wenn ich 1,5 Stunden in dieser Klasse stehe und die LehrerInnen da oder Lehrkräfte da, weiß ich nicht, Jahre, Jahrzehnte arbeiten, das ist schon echt ein richtig harter Job. Also Respekt an alle Lehrkräfte, die vielleicht jetzt auch zuhören, klopft euch mal auf die Schulter. Und trotzdem muss man aber auch diese Elefanten im Raum ansprechen und darauf hinweisen, dass in der LehrerInnenausbildung oft auch irgendwie rassismuskritische Bildung und antisemitismuskritische Bildung gar keine Rolle spielt. Und das muss sich ändern, ganz, ganz dringend muss sich das ändern, weil wenn wir sozusagen nicht auch von LehrerInnen, die so viel mitgeben den SchülerInnen, wenn wir da nicht das Bewusstsein für gewisse Denkstrukturen, Rassismen und Diskriminierungsstrukturen ändern, dann ja, reproduziert sich das ins Unendliche quasi, ne? Und auch die Kinder der SchülerInnen wachsen mit ähnlichen Denkstrukturen auch. Wir müssen sozusagen auch, weiß nicht, antifeministische Themen ansprechen, ganz dringend. Wir haben so viel zu tun. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die jetzt noch bevorsteht.
Auf jeden Fall. Also allein schon, dass ich auch sehe, dass LehrerInnen oder Lehrkräfte generell auch viele Sachen nicht sehen, aber wie kann man auch etwas sehen, was man nie gelernt hat?
Genau.
Aber wie hat sich das dann für dich mit den Schulen und den Lehrkräften die Zusammenarbeit gestaltet? Kannst du auch so ein bisschen so für die Trialoge gar nicht kennen, vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie so ein Trialog aussieht?
Die Trialoge ist also zunächst erstmal ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Gesellschaft im Wandel, das ist mein gemeinnütziges Unternehmen, und dem Verein von Joanna Hassoun, eben der Deutsch-Palästinenserin, die den Verein TransAgency gegründet hat. Und wir gehen in die Schulklassen, quasi mit unseren Körpern, muss man sagen. Wir stehen dort vor SchülerInnen und Schülern. Wir machen aber auch Online-Trialoge für Ältere. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Schulklasse bei jungen Menschen stehen und bei ihnen sind und nicht am Handy sind, sondern einfach mal für 1,5 Stunden sagen, so, hey, wir gucken uns mal in die Augen und stehen dort mit unseren Körpern in eurer Klasse, also ganz analog. Und allein das macht ja schon was. So, dass ein deutscher Jude und eine Deutsch-Palästinenserin nebeneinander in der Schulklasse stehen. Und das ist ja auch das Feedback, was wir ganz oft bekommen, dass das irgendwie, dass es irgendwie ganz anders fantasiert wird von den SchülerInnen, dass doch eigentlich diese beiden Seiten in Anführungsstrichen ja eigentlich verfeindet sein sollten und dass sie oft auch verwundert sind, dass es überhaupt einen Dialog gibt. Und darum geht's eigentlich. Also wir wollen eben einen Trialog machen. Wir beide, die da stehen, wollen mit den SchülerInnen in den Austausch kommen, stellen uns kurz vor zu Beginn, kreieren einen Raum, der Braver Space heißt. Wir gehen noch mal ein bisschen tiefer auf unsere persönlichen Bezüge ein, weil das eben ganz wichtig ist, ne? Weil wir eben diese persönlichen Bezüge haben zu diesem Thema. Und dann gibt's ein paar Aufwärmfragen, wie zum Beispiel, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du Israel-Palästina hörst? Und da gibt's irgendwie 4, 5, 6 Fragen, Aufwärmfragen. Und dann geht es um den Kern, nämlich darum, um über Gefühle zu sprechen. Und das ist das Besondere daran, denn wir wollen in diesen 90 Minuten nicht darüber reden und darüber diskutieren, wer eigentlich als erstes jetzt in Israel oder Palästina war, also historisch gesehen, sondern wir wollen mit den SchülerInnen darüber reden, was macht denn eigentlich der 7. Oktober mit ihnen? Also der 7. Oktober ist der Tag 2023, an dem die Hamas Israel überfiel und ein Massaker angerichtet hat, einmal auf dem Festival, aber auch in den Kibbuzim, also in diesen kleinen Dörfern in der Negev-Wüste. Und sozusagen darauf folgend der Militärangriff Israels auf den Gazastreifen, wo es ja jetzt auch, wo jetzt ja auch bekannt wurde aufgrund einer Analyse von der New York Times, wie viel des Gazastreifens eigentlich zerstört ist auch und dass der Gazastreifen aber nicht mehr bewohnbar ist. Und das macht ja auch die ganzen Videos und Bilder von dieser Zerstörung, von diesen toten Menschen, von toten Kindern, Frauen, Männern, Menschen. Das emotionalisiert hochgradig die Jugendlichen. Und darüber sprechen wir, also wirklich über Emotionen. Was fühlst du, wenn du diese Bilder siehst? Und was man vielleicht auch dazu sagen sollte nochmal, ist, dass auch viele Jugendliche gar keine Connection haben zum Nahostkonflikt. So, was auch okay ist, was auch Platz hat in diesen Trialogen. Und dann wollen wir natürlich auch wissen, was bewegt euch denn gerade momentan in der Welt? Und da passieren ja momentan ja auch, das ist ja auch etwas, was wir oft ausblenden, ne? Dass gerade so ganz viele Krisen gleichzeitig passieren und die Jugendlichen natürlich total beschäftigen, auch infolge der Ukraine-Krise, der Energiepreisanstieg, der logischerweise nicht wenige Eltern von diesen Kindern total damit beschäftigt hat, ob sie überhaupt ihre Wohnungen noch heizen können. Und das alleine das weckt ja Urängste vielleicht auch. Und auch diese ganzen Gefühle haben einfach Platz. Und es ist einfach total schade, dass einfach wir auch so ein Stück weit verlernt haben zu fühlen. Und ich glaube, dieses Bildungssystem, das ist so ökonomisiert, dass wir einfach immer weniger Platz dafür lassen, um auf die wirklich einfach Grundbedürfnisse von SchülerInnen einzugehen. Und zwar Ängste. Ängste sind ja der Treiber für den Kapitalismus, für Kriege, für so viel Leid und Elend auf dieser Welt, dass wir unbedingt uns wieder mehr auch im Zuge dieser ganzen KI-Sierung, also der künstlichen Intelligenzierisierung, oder wie man das nennt, dieser Welt, einfach uns wieder mehr um den Menschen kümmern müssen. Und das passiert nicht. Und das ist so schade. Aber es freut uns aber auch auf der anderen Seite, dass wir so viel angefragt werden von Lehrkräften, die, glaube ich, merken, okay, boah, da passiert was mit dem 7. Oktober, dass meine SchülerInnen, aber auch mich so emotionalisiert, dass ich gar keine Mittel und Instrumente und Tools habe, um das aufzufangen. Und dafür, meine Damen und Herren, können Sie uns buchen. Gehen Sie auf trialoge@gesellschaftimwandel.de beziehungsweise unsere E-Mail-Adresse und schreiben Sie uns eine E-Mail. Das war ein nicht ganz kurzer Werbeblock, aber ja. Aber danke, dass du gefragt hast, Fatima.
Immer wieder gerne. Hast du überlegt, in die Werbung zu gehen stattdessen? Oder nochmal zurück zum Bildungswesen. Wir haben ja jetzt über Gefühle gesprochen und ich kann mich erinnern, bitte korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, dass du gerne den Kurs Empathie anbieten wollen würdest. Also, dass es in der Schule einfach eine Unterrichtsstunde geben soll mit Empathie. Und ich habe letztens, und da musste ich auch an dich denken, dass es in, glaube ich, in Frankreich oder in Spanien in der Schule den Kurs Empathie geben soll.
Ja.
Krass, oder?
Mega. Das, was uns doch irgendwann später, wenn wir nur noch umgeben sind von irgendwelchen KI-gesteuerten Maschinen, die uns Tabletten ans Krankenbett bringen, die uns, die vielleicht auch, ich meine, das wollen jetzt die Lehrkräfte nicht hören, aber ich glaube, dass immer mehr auch KI viele Aufgaben der Lehrkräfte übernehmen könnte, ja. Und worum geht's denn dann? Also, wie unterscheiden wir uns eigentlich noch von dem, was KI dann kann? Und das ist doch diese Zwischenmenschlichkeit. Das ist das, dass wir uns unterhalten können und ich auf deine Gefühle, Fatima, wenn du gewisse Traumata oder Kriegserfahrungen mitbringst, dass ich darauf eingehen kann, dass ich da empathisch drauf reagieren kann. Und nur so können wir doch eigentlich auch nur füreinander sozusagen ein Verständnis entwickeln und zusammenrücken. Und ich glaube, das wird uns in Zukunft einfach abheben von dem, was der technische Fortschritt irgendwie irgendwann leisten kann. Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sogar auch sagen, es reicht nicht mehr, nur ein Empathiefach einzuführen. Ich glaube, wir müssen die Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin Dr. Julia Schwanholz, die sagt zum Beispiel, wir brauchen ein Fach, das Demokratie heißt. Und in diesem Fach Demokratie könnte sozusagen auch Empathie vermittelt werden. Ich glaube, wir müssen ganz dringend darüber nachdenken, wie wollen wir hier in Deutschland leben. Und wenn wir noch eine Demokratie bleiben wollen in ein paar Jahren, dann müssen wir unbedingt darüber sprechen, was jeder von uns, also erstmal auch das Verstehen, wie Demokratie funktioniert und dass es keine Selbstläuferin ist, sondern jeder und jede von uns schon möglichst früh versteht und das in sein oder ihr Fleisch und Blut übergeht, dass wir uns sozusagen einbringen müssen in unsere Gesellschaft und dass das Wählen alleine schon lange nicht mehr reicht. Gerade wenn wir auf Diskriminierung, auf die Rassismen, auf diese ganzen Ismenformen gucken. Ich glaube, das wird uns noch viel, viel abverlangen. Und wenn wir wirklich eine Demokratie bleiben wollen, dann brauchen wir einfach frühestmöglich das Fach Demokratie. Da bin ich ganz bei Frau Dr. Schwanholz.
Ich bin nachvollbar. Also sprich, wenn ihr auch mit den SchülerInnen spricht, die ja auch gerade in diesem Lernprozess und in diesen Sozialisierung und Social Media und TikTok und so weiter und so fort drinstecken und auch mit den Sorgen konfrontiert sind. Was waren da für dich, wo du sagst, ey, das waren so extreme Sorgen, Ungerechtigkeiten. Sind die SchülerInnen überhaupt offen, in diesem Prozess dann mit euch auch offen zu reden?
Ah, da machen wir ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also ich glaube, viele SchülerInnen nehmen das sehr dankbar auf, dass da jemand kommt und sie einfach überhaupt mal fragt, wie geht's ihnen eigentlich und was macht euch gerade Sorgen und was macht euch eigentlich gerade auch in Bezug auf diesen Krieg Sorgen. Aber natürlich, also es wäre vermessen, wenn wir sagen, wir erreichen alle und alle sind total begeistert. Und natürlich wirst du immer eine gewisse Anzahl an SchülerInnen in den Runden haben, also in den Trialogrunden haben, die das jetzt nicht irgendwie, die sich da nicht öffnen. Und das ist natürlich auch eine Frage der Beziehungsarbeit. Ich meine, wir kommen für 1,5 Stunden an die Schule und wie viel Beziehung bauen wir eigentlich wirklich in der Zeit auf mit den SchülerInnen? Das ist auf jeden Fall eine entscheidende Frage. Ich glaube, dass wir, indem wir dastehen und sehr offen und ehrlich, auch sehr transparent mit unseren Biografien sind. Also wir halten da auch nichts zurück, weil das eben ein braver Space ist, also ein mutiger Raum, in dem offen und ehrlich auch kontroverse Themen diskutiert werden müssen und sollen, gehen wir da auch total wie ein offenes Buch rein. Und ich glaube, dass das erstmal uns grundlegend unterscheidet von Lehrkräften, die, glaube ich, nicht so offen und ehrlich sind, weil Schule ein hierarchischer Raum ist. So. Und das versuchen wir irgendwie so ein bisschen aufzubrechen. Und wir haben auch schon erlebt tatsächlich, dass in den Trialogrunden SchülerInnen einfach anfangen zu weinen, weil sie merken, oh Gott, da wird gerade eine Ecke in meinem Herzen berührt. Die berührt man normalerweise in diesem Setting Schule nicht. Und das weckt Erinnerungen an meinen Vater, der den Jugoslawienkrieg überlebt hat und sich aber irgendwie, ja, der sich umgebracht hat. Das hatten wir auch in einem Trialog. Oder jemand, der den Ukraine-Krieg erlebt hat und das und die Bilder und diese ganzen Videos von dem vom Gaza und Israel-Krieg jetzt sozusagen gerade in ihm etwas triggern, das ihn eben an diesen Krieg in der Ukraine erleben oder zurückerinnern lässt und er dann auch in Tränen ausbrach. Also das macht auf jeden Fall was mit den SchülerInnen. Das ist irgendwie einerseits total schön zu sehen, andererseits ist es erschreckend zu sehen, weil wir merken, wie viel Schmerz und Trauma da ist und wir hoffen und ich kann nur beten und hoffen, dass ja diese Jugendlichen irgendwie auch Hilfe finden. Also ich glaube, dass auch ein weiteres Problem, worüber man irgendwie auch so gerne schweigt, ist Depression unter jungen Menschen. Also ich glaube, dass es ein Riesenthema ist, was auch schambehaftet ist und viele Jugendliche daran kaputt gehen und brechen. Und ich glaube, dass diese Krisen, die in der Welt gerade passieren, nicht dazu helfen, diese psychischen Probleme eher zu minimieren, sondern eher zu verfestigen. Und wir hatten auch schon mal eine Jugendliche, die diese ganze Situation als einen langen, schwarzen und dunklen Tunnel beschrieb. Und das ist dann schon sehr beklemmend, wenn man sowas hört. Also ja, wir haben an so vielen Stellen viel Arbeit vor uns, würde ich sagen.
Wow, also es klingt auf jeden Fall sehr schmerzerfüllend. Mhm. Wie gehen dann die Lehrkräfte in diesem Moment denn damit um? Haben die überhaupt dann auch die Möglichkeit, nochmal mit euch zu reden? Weil 1,5 Stunden ist ja einfach nicht genug.
Ja, absolut. Ey, voll die gute Frage, Fatima. Also im Braver Space geht es darum, dass dieser Raum nur für SchülerInnen ist. Mhm. Das heißt, die Lehrkräfte, die haben eigentlich nichts zu melden in der Zeit. Die Lehrkräfte setzen sich in der Regel in die zweite Reihe und hören zu. Hören zu und lernen vielleicht auch oder hören sich die SchülerInnen oder ihre SchülerInnen an und nehmen vielleicht auch was mit. Ja. Uns ist aber gleichzeitig sehr bewusst, dass das, was wir da machen, auch eine große Herausforderung ist, weil wir irgendwie so ein bisschen so die ja, die Box der Pandora öffnen, was so Gefühle angeht, und wir dann einfach nach anderthalb Stunden sagen, okay, ciao Kakao, wir sind wieder raus, und dann lassen wir im Prinzip die Lehrkräfte mit ihren SchülerInnen, in denen ja das, was wir da besprochen haben, irgendwas tut und sie ja bewegt, lassen wir mehr oder weniger alleine. Also insofern müssten wir, und das ist sozusagen auch Teil der, also wir haben wirklich relativ vor kurzem erst angefangen, an diesen Trialogen auch zu arbeiten, beziehungsweise diese weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben begonnen mit 0 Euro an Geldern. Wir bekommen jetzt zum Glück ein paar Fördergelder. Aber das ist alles Teil des Konzepts, dass wir das weiterentwickeln und Materialien erarbeiten, die wir vielleicht auch den Lehrkräften nach so einem Trialog an die Hand geben können. Oder vielleicht nochmal so eine Beratungsstunde, so eine Online-Beratungsstunde anbieten und sagen so, hey, in einer Woche zu der und der Uhrzeit, falls ihr da noch irgendwie, falls ihr da Fragen habt oder vielleicht SchülerInnen auf euch zugekommen sind, um mit euch nochmal irgendwie so aufgekommene Gefühle zu besprechen, dann sind wir für euch da. Aber das ist natürlich alles eine Ressourcenfrage und das können wir aktuell überhaupt nicht leisten, weil wir absolut überfordert sind. Muss ich an der Stelle auch sagen. Ja.
Ich bin erstmal sehr dankbar, dass du auch sehr offen sagst, dass du oder ihr auch überfordert seid, weil es natürlich einfach sehr, sehr schwierige Themen sind. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über Schmerz und aber auch Schönes wie Gefühle gesprochen. Und was wäre so was Positives, um so ein bisschen Erfreulicheres auch zu besprechen? Was war so eine positive Anekdote, an die du dich vielleicht in der Schule mit den SchülerInnen vielleicht erinnerst?
Oh ja, das war richtig berührend und ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Am ganzen Körper. Und zwar war das in Hamburg in einer Schule. Und zwar haben wir dann einen Trialog gemacht und die SchülerInnen, die waren so euphorisiert von diesem Trialog. Und es waren auch 2, 3 SchülerInnen, die sich ganz besonders eingebracht haben und viele Fragen gestellt haben und auch sehr aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Da ging es zum Beispiel auch darum, dass es irgendwie eine Erinnerungsveranstaltung gab zum Thema Theresienstadt. Und das war mitten im Krieg, im Gazakrieg. Und ich würde sagen, da sitzt schon zum Großteil eine postmigrantische Gesellschaft in den Schulklassen, die jetzt mit dem Holocaust jetzt direkt oder indirekt auch nicht so viel zu tun hatten. Und deswegen hatten die SchülerInnen einen großen Bedarf, über das zu sprechen, was da im Gaza passiert. Und die Lehrkraft hat das so ein bisschen so weggedrückt und hat gesagt, lass uns doch darüber mal sprechen, wenn ihr besser informiert seid und so. Und dann haben die SchülerInnen gesagt, aber sie sind ja die Lehrkraft, sie müssen uns das irgendwie vermitteln. Und die Lehrkraft hatte einfach wahnsinnigen Respekt, die richtigen Worte zu finden. Und es ist auch wahnsinnig schwer, die richtigen Worte und die richtige Position zu finden zu diesem Krieg, weil das, was wir da sehen, das, was da passiert, macht mit jeder Person etwas. Worauf ich hinaus möchte, ist, diese SchülerInnen haben sich in unserem Trialog so stark eingebracht und waren danach so happy, dass wir irgendwie versucht haben, auf alles zu antworten, noch alles zu erklären, dass die danach rausgegangen sind und ganz euphorisiert ihrer Lehrkraft, die aber krank war zu der Zeit, eine Sprachnachricht zu schicken. Und das war so süß, weil die Lehrkraft hat uns diese Sprachnachricht weitergeleitet.
Oh.
Ey, das war so eine schöne Sprachnachricht. Die waren so aufgedreht. Das war so gut, Frau, die beiden, die haben wirklich auf alles geantwortet. Wir haben uns eingebracht und es war so schön, die beiden da zu sehen, wie die da stehen. Und ich war wirklich sehr berührt von dieser Sprachnachricht. Ich dachte, krass, wenn wir das schaffen, was uns auch die Lehrkraft dann bestätigt hat, die uns diese Sprachnachricht weitergeleitet hat, dass das so gut wie nie passiert, dass dass SchülerInnen sich so abgeholt fühlen und gesehen fühlen. Und wenn man das schafft, dann hat man sehr, sehr viel geschafft. Und ich meine, das ist jetzt nur eine Sprachnachricht gewesen. Aber ich glaube, wir bekommen generell viel sehr positives Feedback, dass wir da sind und dass wir vor allen Dingen auch nicht in den Raum kommen und sagen, ihr müsst jetzt das und das denken und so ist das und es gibt Judenhass, es gibt Hass gegen Muslime, sondern wir machen wirklich das sehr differenziert und es gibt leider auch oft nicht eine ganz kurze Antwort auf eine Frage, des Schülers oder der Schülerin, sondern die Antworten, die sind meistens sehr, sehr, sehr breit gefächert, weil es einfach kompliziert ist und sehr komplex.
Das glaube ich. Ich finde es auch sehr mutig, in einen Raum einzutreten, wo man genau weiß, dass auch Negatives hervorgehoben werden kann. Umso beeindruckender macht es das ja auch, dass ihr beide da reingeht, du und Joanna, und dann euch dem stellt. Welche pädagogischen Ansätze siehst du generell oder fördern den Dialog, also quasi zwischen dem Verständnis zwischen SchülerInnen unterschiedlicher ethnischer, religiöser oder kultureller Hintergründe? Was ist da so die Herausforderung oder die Anforderung, wo du siehst, okay, das ist eine Möglichkeit, in die man gehen kann?
Welche Ansätze es fördern?
Pädagogischen Ansätze. Es sei denn, du hast auch andere Ansätze.
Ich muss dazu sagen, fairerweise, ich bin ja kein Pädagoge. Also ich habe keine Pädagogik studiert. Aber unser pädagogisches Team, das sind PädagogInnen, die auch unsere Bildungsmaterialien ausgearbeitet haben, die uns überhaupt die Möglichkeit geben, mit unserem Gefühlsmemory sozusagen da an die Schulen zu gehen und die SchülerInnen zu fragen, was fühlt ihr eigentlich gerade? Also ich würde sagen, wichtig, um auch überhaupt, und das ist zum Beispiel auch ein Bestandteil unserer Bildungsmaterialien, ist, dass Lehrkräfte sich überhaupt erstmal im Klaren darüber werden, wie sie eigentlich zu diesem Konflikt stehen. Ich glaube, dass dieser Reflexionsprozess steht, glaube ich, am Anfang. Also gerade wenn es um die Thematik Nahostkonflikt oder jetzt Krieg geht. Denn wir dürfen eben nicht vergessen, was wir alles hier mitverhandeln, wenn es um den Nahostkonflikt geht, aus deutscher Perspektive mit einer deutschen Brille. Also wir beschreiben das immer ganz gerne, oder unser pädagogisches Team beschreibt das immer ganz gerne als als Dreieck. Die eine Ecke ist die postnationalsozialistische Brille, dann gibt es die postkoloniale Brille, aber eben auch die postmigrantische Brille. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich die Lehrkraft heutzutage. Und darüber muss sich die Lehrkraft im Klaren sein, wie positioniert sich die Lehrkraft eigentlich zum Beispiel mit einer deutsch-christlichen Sozialisation zum Postnationalsozialismus und damit eben zum Judentum beziehungsweise zum Staat Israel. Und wie wichtig oder wie bewusst ist sich die Lehrkraft eigentlich darüber, dass eben jüdisches Leben genauso schützenswert ist wie palästinensisches Leben hier in Deutschland. Und wie wichtig ist es, auch das anzusprechen, was PalästinenserInnen hier in Deutschland für Struggles haben. So, dass viele der PalästinenserInnen in Deutschland, die ja eben auch die größte Diaspora ist, zumindest in Berlin haben wir, glaube ich, über 30.000 PalästinenserInnen. Ne?
Ja, genau.
Genau, was für ein Hustle einfach die PalästinenserInnen haben, dass viele staatenlos sind, dass viele sehr stark von Rassismen und Diskriminierung betroffen sind. Und das ist, und ohne, logischerweise auch ohne sozusagen Antisemitismus in Deutschland zu relativieren. Aber das sind Tatsachen, mit denen sich die Lehrkraft, insofern sie sozusagen dieses Thema besprechen muss oder will, bewusst werden muss. Und manche haben da blinde Flecken, die sie, glaube ich, in einem Initialreflexionsprozess unbedingt beleuchten müssen.
Absolut, ich stimme dir da vollkommen zu. Daher wäre meine nächste Frage, wie zum Beispiel Kunst oder Literatur und Musik genutzt werden können, um emotionale und kulturelle Aspekte des Konfliktes zu reflektieren, weil ich von einer Kunstaktion mitbekommen habe von Shahak Shapira und Isaac Khatib gegen selektiven Humanismus. Also selektiver Humanismus ist einseitige Empathie. Und ich finde das ganz spannend, um da nochmal auf gewisse Punkte hinzuweisen. Wir verlinken dies auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja, interessantes Thema, Fatima, auf jeden Fall. Und ich glaube auch eigentlich ein Folgenthema für sich. Ich glaube tatsächlich, dass Kunst eine wahnsinnige Kraft hat, auch über subversive Kunst auf Dinge aufmerksam zu machen, die falsch laufen, die vielleicht unterbeleuchtet sind in unserer Gesellschaft. Und insofern finde ich jede Aktion, die darauf abzielt, Menschlichkeit zu vermitteln und die zeigt, so schau mal, und deswegen finde ich diese Aktion auch so toll. Mhm. Und ich finde am Ende jede Aktion, die darauf abzielt, zu zeigen, so hey, guck mal, wir sind alle Menschen und jeder Mensch hat eine Familie, jeder Mensch hat Ziele, genauso wie du und ich. Jeder Mensch wollte vielleicht studieren, wollte Arzt, Anwalt, Straßenreiniger, Maler, Tischler werden. Begrüße ich. Solange es nicht darum geht, zu zeigen, so hey, guck mal, der Angriff der Hamas war ein Widerstandskampf oder das, was die israelische Armee macht, ist alternativlos, weil sie Gaza platt machen muss, um die Hamas zu zerstören. Diese Sichtweise gibt's leider auch. Also insofern, genau, alles, was auf Menschlichkeit abzielt, da bin ich großer Fan von.
Definitiv. Es ist spannend und auch extrem zu sehen, wie gewisse Positionen auch vertreten werden, generell auch über Social Media und was auch SchülerInnen oder Lehrkräfte ja dann quasi auch wahrnehmen. Aber wie kann man dann SchülerInnen ermutigen, mehr medienkritisch ranzugehen?
Also heutzutage werden Kriege immer auch hybrid geführt. Das heißt, nicht nur Cyberangriffe, sondern eben auch ein mehrköpfiges Team an Kommunikationsexperten und Expertinnen sitzen dort auf beiden Seiten, bei der Hamas, aber auch im israelischen Militär und überlegen ganz genau, welche Bilder, welche Drohnenaufnahme, welche weiß ich nicht. Also jedes Bild ist politisch und wird sozusagen zugunsten der eigenen Seite eingesetzt. Und das ist längst schon sozusagen in die Kriegsstrategie mit eingedacht und eingeflochten. Also wie kann ich sozusagen Social Media im Prinzip für meine eigene Kriegspropaganda nutzen? So. Und das ist auch etwas, was wir immer und immer wieder versuchen zu vermitteln, dass sozusagen das, was da gesehen wird, immer nur ein ganz kleines Puzzleteil von dem ist, was was das große, ganze Bild abbildet. Und dass man Influencern und InfluencerInnen, die sich auf einmal als der Journalist ihres Vertrauens abgeben, dass man auch da immer sozusagen vorsichtig sein muss und hinterfragen muss, kritisch, was verfolgt diese Person eigentlich da gerade und wie werden gewisse Dinge geframed, wie werden gewisse Dinge formuliert. Sprache ist Macht, Sprache und Sein. Kübra Gümüşay hat ein ganz großartiges Buch darüber geschrieben, was Sprache eigentlich mit uns macht und mit dem, wie wir denken. Also insofern, genau, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und übrigens, nochmal zurückzukommen, Demokratiebildung, Fachdemokratiebildung. Ein Riesenthema wird sein, Medienbildung, kritische Quellenbildung. Wie konsumiere ich Quellen? Worauf achte ich bei Quellen? Das wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden, um einfach Menschen heranzu oder Menschen auf dem Weg zu volljährigen Demokraten und Demokratinnen, die dann wählen können, zu begleiten, die sozusagen kritisch bleiben, die ständig hinterfragen, die aber immer auch wissen, dass das, was sie da konsumieren in den sozialen Medien, immer nur ein kleines Puzzlestück von einem großen Puzzle ist.
Und deswegen ist es, glaube ich, so unglaublich schwierig, generell da auch so selbstreflektierend und auch kritisch zu bleiben. Gibt es da irgendwelche Personen oder Kanäle, die ihr da besonders empfehlen würdet?
Ja, es ist ein buntes Potpourri, glaube ich. Also wir sagen, ihr könnt Social Media konsumieren, aber bitte guckt auch auf irgendwie News-Seiten wie, weiß nicht, Haaretz zum Beispiel, Jerusalem Post, Washington Post, aber auch New York Times, die Bundeszentrale für politische Bildung, die hat ein riesen Archiv an guten historischen Artikeln auch. Schaut auch, Al Jazeera auf Englisch, um einfach vielleicht eine sehr authentische Berichterstattung. Aber auch da habe ich festgestellt, also ich gucke es mir auch manchmal an, habe ich auch festgestellt, dass am 7. Oktober gibt es dort auch nicht ganz unproblematische Positionen. Also auch das kritisch reflektieren. Aber es ist ein buntes Potpourri an Medienseiten. Times of Israel kann man auch konsumieren. Das ist, glaube ich, größtenteils sogar umsonst, wenn ich mich nicht irre. Genau, vielleicht verlinkt ihr ja auch so ein paar Sachen in den Shownotes. I don't know.
Auf jeden Fall. Was ich noch gerne von dir wissen wollen würde, ist quasi, was würdest du nochmal gerne Lehrkräften an die Hand geben, mit sich mit welcher Thematik nochmal besser auseinanderzusetzen? Und welche Anlaufstellen gibt es dafür? Welche Angebote oder auch pädagogische Tipps für Fachkräfte?
Mhm. Ja, also was wir auf jeden Fall empfehlen, ist natürlich ein kleiner Werbeblock für unsere Materialien. Also wir haben natürlich Israel-Palästina-Bildungsvideos mit einer sehr umfangreichen Handreichung entwickelt. Und in diesen Handreichungen findet man Übungen, die man anwenden kann. Und eine Übung daraus möchte ich gerne vor allen Dingen hier an die Lehrkräfte herausstellen. Und zwar ist es die Übung der Selbstreflexion, wie mit welcher Perspektive und mit welcher Brille man zum Beispiel auf den Nahostkonflikt guckt.
Mhm.
Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass ja, dass einfach super viel mitverhandelt wird bei diesem Thema Israel-Palästina und man dann oft auch Lehrkräfte hat, die sich erstmal gar nicht selbst im Klaren darüber sind, mit welcher Haltung sie eben auf Israel-Palästina gucken, ne? Also wenn du zum Beispiel aus einer Täterfamilie kommst, dann stehst du vermutlich anders zu Juden und Jüdinnen und dem Staat Israel als beispielsweise eine Lehrkraft, die eine Fluchterfahrung hat. Und deswegen ist es wichtig, dass sozusagen, bevor man diesen Raum öffnet für eben einen konstruktiven Dialog oder eben Trialog, einmal darüber nachzudenken, wo man eigentlich selbst steht und welche Emotionen man vielleicht auch selbst zu diesem Thema hat.
Hm.
Und dann, ich erwähnte es bereits, Emotionen Raum geben. Ich glaube, das ist elementar. Ja, das ist aber auch immer eine große Herausforderung zu schauen. Möchte ich als Lehrkraft eigentlich so einen Raum schaffen, in dem ich sozusagen auf die individuellen Emotionen meiner SchülerInnen eingehe? Da kommen Hierarchien mit ins Spiel, die oftmals auch Lehrkräfte einfach daran hindern. Ich weiß nicht, ob hindern das richtige Wort ist, aber die so eine Barriere darstellen und Lehrkräfte dann eben eher dazu bringen zu sagen, ich will diese Hierarchie nicht aufbrechen und vielleicht soll es nicht zu gefühlsduselig werden in meinem Unterricht. Und oft werden einfach Gefühle sozusagen wieder rausgedrückt aus dem Raum und wir plädieren eigentlich dafür, genau eben diese Räume zu schaffen für Emotionen, weil gerade in Bezug auf Israel, gerade in Bezug auf diesen Krieg gerade, haben wir ja auch gemerkt, dass es wahnsinnig hochkocht emotional. Und warum dann nicht einfach gezielt die SchülerInnen fragen, so hey, was fühlst du eigentlich gerade, wenn du an diesen Krieg denkst, an diese Videos und die Bilder, die du eigentlich vielleicht jeden Tag in deinem Smartphone siehst? Wir definieren diesen Raum als Braver Space. Vielleicht sich auch mal mit dem Konzept Braver Space auseinandersetzen. Was, inwiefern unterscheidet er sich zum Beispiel auch vom Safer Space? Auch sich mit diesem Konzept auseinandersetzen, weil er dir als Lehrkraft vielleicht auch nochmal eine ganz andere Handhabe gibt, dann auch aus dem Ruder gelaufene Diskussionen nochmal anders zu anzupacken.
Mhm.
Und ich glaube, wir sitzen hier auch in einer postmigrantischen Gesellschaft wir haben Klassenzimmer, die geprägt sind von Postmigration. Das heißt, ganz viele Menschen, die verschiedenste Fluchterfahrungen haben, vielleicht auch ab und an mal Großenkelkinder von Holocaust-Überlebenden, die eben mit dem Trauma des Holocaust in den Schulklassen sitzen. Das heißt, man hat so verschiedene Traumaebenen und Erfahrungen leider. Und ich glaube, da so ein Trauerraum einzurichten und zu sagen, so hey, deine Trauer hat hier Platz und die Trauer eines Geflüchteten aus Syrien soll hier nicht weniger Wert oder Platz haben als die Trauer eines Enkelkind oder Großenkelkindes eines Holocaust-Überlebenden.
Mhm.
Es gibt immer mal wieder, ne, wenn das hochkocht, wie wir es gesehen haben in dem Video in Neukölln, wo ein Lehrer und ein Schüler mit einer Palästina Flagge auf dem Schulhof sich irgendwie in die Haare bekommen und man sieht irgendwie einen Gewaltakt. Wenn das so hochkocht und das gerade so ein sehr aktuelles Ereignis ist, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit für Interventionen von Lehrkräften. Das bedeutet, man widmet sich nicht im Rahmen des Schullehrplans einem gewissen Thema und das irgendwie, weiß nicht, 4 Schulstunden lang, sondern man interveniert sozusagen in aktuelle Geschehnisse herein. Und da gibt es in unserem Material, also dieses Material ist, muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht unbedingt für eine Intervention geeignet. Es gibt einige Übungen, die sind es. Komm gerne auf uns als Lehrkraft, kommt da gerne nochmal auf mich zu und dann sagen wir dir auch gerne Bescheid oder schicken dir die Links oder die Übungen, die dafür geeignet sind. Ansonsten gibt es zahlreiche andere Träger, die eben auch zu diesem Thema veröffentlichen und Bildungsmaterialien zur Verfügung stellen. Und da lohnt auf jeden Fall ein Blick ins Internet. Ansonsten, genau, wir haben Emotionsmemory, damit kannst du spielen. Also falls du diesen Raum kreierst als Lehrkraft, würde ich dir raten, schau dir unsere Übung an. Es gibt eine Übung, mit der wir, also Joanna und ich, sozusagen auch gestartet sind. Das ist unser Emotionsmemory. Wir kommen in die Klasse, hängen erstmal Gefühle auf, die wir uns überlegt haben oder die unser pädagogisches Team sich überlegt haben. Und dann versuchen wir über diese Gefühle dann im späteren Verlauf dieses Trialogs mit den Schülern und Schülerinnen ins Gespräch zu kommen. Und das hilft meistens, weil oft irgendwie bin ich mir jetzt sicher, dass ich ein richtiges Gefühl irgendwie formuliere. Und das ist ja auch oft dann so zwischen den SchülerInnen, dass man sich dann auch nicht traut. Das ist so ein Alter, gerade so 8., 9., 10. Klasse, da will man cool sein. Aber wenn da eben so ein Gefühl hängt, was man liest und womit dieses wenn dieses Gefühl dann mit einem selbst resoniert, fällt es einem dann einfach leichter, haben wir die Erfahrung gemacht, dieses Gefühl dann auch auszusprechen und vielleicht auch zu begründen, warum dieses Gefühl da gerade bei dem Schüler oder der Schülerin da ist. Also und ganz zum Schluss traut euch einfach, euch mit diesem Konflikt, mit diesem komplexen Konflikt auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist wichtig, sich da selbst irgendwie so aus sich heraus für dieses Thema zu interessieren, Bücher zu lesen, vielleicht sogar Bildungsreisen zu machen. Die BPB bietet sowas an, auch für Lehrkräfte. Also proaktiv sich da sozusagen zu informieren und einfach zu merken, wie komplex es ist und vielleicht dann auch ein Stück weit erstens sprechfähiger zu werden zu diesem Konflikt, aber zweitens vor allen Dingen, und das ist auch der Grund, warum wir die Trialoge machen, vor allen Dingen auch die Angst zu verlieren und diese Unsicherheit zu verlieren, dieses Thema überhaupt anzusprechen.
Um jetzt so auch langsam auszuatmen und ich würde dir eigentlich noch mehrere Fragen stellen und ich kann mir vorstellen, dass es dann nicht nur eine Stunde oder anderthalb oder 2, 3 sind, sondern wirklich stundenübergreifend, aber ich glaube, das wäre dann mental sehr herausfordernd und das ist nicht Sinn der Sache, deswegen entlasse ich dich bald, aber ich habe noch 2 Fragen für dich im Petto. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, Gott sei Dank gehen wir nicht in meine zurück, aber wir gehen jetzt in deine kurz rein.
Oh, die Verbindung ist ganz schlecht jetzt höre ich nichts mehr.
Nee, genau. Gab es für dich augenöffnende Momente oder Aha-Erlebnisse in Bezug auf gesellschaftliche Themen? Oder hattest du Begegnungen mit Personen im schulischen Kontext an außerschulischen Lernorten, die dich beeinflusst haben?
Ich muss jetzt alle desillusionieren, alle Lehrkräfte, die denken, boah, der klingt, gut, ich will jetzt nicht eingebildet klingen, ich weiß gar nicht, was sie oder was ihr von mir denkt, aber er denkt so, der wirkt so reflektiert und so, ey, ich war die größte Oberwurst in der Schule. Ich habe geschwänzt, ich habe nicht mal ein Abitur gemacht. Ich bin so ungern zur Schule gegangen. Ich glaube, ich habe Lehrkräfte gehabt, bin fast von der Schule geflogen mit 2 Tadeln, fast der dritte, der war schon so lag schon auf dem Tisch der Klassenlehrerin, da kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe super viel geschwänzt. Ich glaube, ich bin leider kein gutes Beispiel, um aufzuzeigen, dass es da irgendwie so einen Aha-Moment gab. Ich glaube, ich wurde nicht gefördert, also ich wurde nicht gesehen in meinen Talenten oder in meinen Interessen von meinen Lehrkräften. Ich musste mir das alles irgendwie alleine alleine erarbeiten. Und das waren Umwege, die ich genommen habe über eine Hotelfachmann-Ausbildung und dann über die Eigeninitiative, dass ich schon immer singen wollte. Und dann habe ich mich da beworben bei so einer Castingshow, habe dann gesungen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ja voll der Spätzünder bin. Und ich habe ja wirklich mit Ach und Krach meinen Realschulabschluss geschafft. So mit, ich glaube, mein Durchschnitt war so 3,6 oder 3,7. Und dann hat mir mein Vater diese Ausbildung zum Hotelfachmann besorgt. Und der erste augenöffnende Moment war, glaube ich, als ich mit Künstlern und Künstlerinnen zusammengekommen bin, die aus ganz anderen Elternhäusern kamen, in denen viel freier gedacht wurde, in denen sie nochmal ganz anders unterstützt wurden. In meinem Elternhaus, bei uns ging es nur um Geld, also im Sinne von
Überleben.
Wir hatten keins, ums Überleben, genau. Das heißt, meine Eltern haben nie gesehen oder nie das Potenzial gesehen. Ach, unser Sohn, der kann irgendwie mit Kunst und Musik, und ich hab gesungen früher, mache ich heute noch unter der Dusche übrigens immer noch, aber hört ja niemand.
Ich wollte eigentlich nach einem Städtchen fragen.
nee, lieber nicht.
Okay.
Genau, also ich glaube, die ersten, die was in mir gesehen haben, waren sozusagen Leute, die mich gecastet haben, die gesehen haben, ah, da ist irgendwie Talent da, und so, glaube ich, über Gespräche, über Begegnungen in anderen Sphären, in anderen auch vielleicht sozioökonomischen Sphären, habe ich gemerkt, ah, da ist irgendwie eine andere Perspektive da. Da ist eine Perspektive da, die mir mehr Räume ermöglicht. Und so habe ich über einen zweiten Bildungsweg dann nochmal BWL studiert und mein erstes Unternehmen gegründet. Alles Learning by Doing, viel Fehler gemacht und sitze aber trotzdem heute hier in diesem Podcast.
Aber
oder vielleicht gerade deswegen.
Ich kenne das so ein bisschen so ähnlich. Ich bin ArbeiterInnenkind aus einer super armen Familie. Ne? Meine Eltern haben sich das erarbeitet. So, jetzt verspreche ich mich natürlich, das gehört zum Konzept dazu. Und deswegen ist es ja eigentlich voll schön, dass du gerade da bist, wo du bist. Und quasi auch nochmal zurückgekehrt bist ins Bildungswesen. Und dass du das Bildungswesen für dich nochmal ausgesucht hast und dem eine Chance gegeben hast. Eigentlich ist das so, du kehrst in diese Zone wieder zurück. Eigentlich ist das voll schön.
Ja, voll.
Wenn man das jetzt so betrachtet. Also du schließt deinen eigenen Kreis.
Ja, interessant, so habe ich es gar nicht gesehen.
Ich glaube, wenn man das soziale Umfeld umgeändert hätte oder andere Zugänge, ne, du hattest ja auch nicht diese Zugänge. Das heißt, dann wären wir ja heute woanders. Vielleicht wären wir ja auch die KanzlerInnen. Theoretisch gesehen. Ich finde, man darf ruhig größtenwahnsinnig denken. Ich finde, das braucht es. Es braucht Mut, um dann aber positiv das Ganze beenden zu können. Gibt es für dich so einen perfekten Tag in einer Traumschule? Gibt es überhaupt sowas? Hast du überhaupt Gedanken dazu? Wie würde sowas aussehen?
Ich glaube ja, dass wir unsere jungen Menschen, die in Schulen sitzen, übrigens mache ich mir auch ganz oft Gedanken, ich sehe ja jetzt ganz, ganz viele Schulen von innen, und ich mache mir ganz oft auch Gedanken über Architektur in Schulen, jetzt immer mehr. Also und frage mich, oh krass, irgendwie, das wirkt ja in manchen Schulen immer noch, also es ändert sich so ganz langsam, ne? Also besonders auch so Schulen im Aufbau, die jetzt auch dann vorübergehend in so älteren Gebäuden sind und dann umziehen, das ändert sich so ein bisschen, aber die allermeisten Schulen, ich komme rein und kriege dasselbe beklemmende Gefühl, wie ich es damals bekommen habe, wenn ich in die Schule gegangen bin. Und das ist zum Beispiel auch etwas, worüber wir nachdenken müssen. Was machen Räume mit einem? Was macht Architektur mit einem? Wie begünstigt es denn eigentlich auch eine Lernatmosphäre, dass man auch Lust hat, dahin zu kommen? Und wie wichtig ist es denn jetzt heutzutage, bitte, auch gerade nach Corona, dass wir wieder aus unseren Homeoffices wieder zurückgehen in Büros und uns das schön machen wollen. Und wir brauchen es ja auch, um vielleicht uns neue Dinge auszudenken, um mit Christian Lindner zu sprechen, um im Wettbewerb bleiben zu können. aber das brauchen wir ja, und das überträgt sich ja dann auch auf Schule. Also wie müssen sich Räume ändern, damit man irgendwie vielleicht auch so ein bisschen einfach innovative, coole Menschen begleitet auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Und das fehlt mir, glaube ich, ganz oft. Und das ist etwas, was ich gerne ändern würde. Also wenn ich könnte, mal zu gucken, auch vielleicht, es gibt ja diesen Begriff der partizipativen Architektur. Also dass man sozusagen Schüler einlädt und sagt so, hey, guck guck mal, ein Ort, an dem du eigentlich die meiste Zeit deines Tages verbringst, wie soll der eigentlich aussehen? Viel mehr Gemeinschaftsräume vielleicht und auch wie willst du lernen? Was für ein Setting ist vielleicht auch gut für dich? Und vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage, auch zu überlegen, okay, wie sehr oder wie kann vielleicht auch der Raum Schule oder Schulklasse nochmal viel mehr eins werden mit der Arbeitstätigkeit der Eltern nochmal mehr. Also wie sehr kann man vielleicht auch gucken, dass man gewisse ArbeitgeberInnen findet oder Unternehmen, die bereit sind, auch nochmal viel stärker zu kooperieren mit Schulklassen und zu gucken, wie kann man da viel projektbasierter arbeiten, viel praktischer und nicht so abstrakt, so projektbasiertes Arbeiten. Da gibt es schon Schulen, die machen das, aber ich glaube, ich würde mir das viel mehr wünschen, dass das auch viel mehr eins wird, auch zum Beispiel, ja, wenn wir Events machen und wir merken, dass da eine Lehrkraft kommt mit ihrem Kind zum Beispiel auch bei sich. Ich freue mich total. Ich denke mir so, ja, genau, das ist es doch. Wir müssen das doch viel mehr sozusagen umarmen und das nicht so als so, oder in der Uni, dass eine Studentin mit ihrem Kind kommt, dann ist das so. Das gehört, sollte so sein. Das ist unser Leben. Und das würde ich mir mehr wünschen. Also so ein fluides Schulsystem, also wenn ich jetzt so, ne, also wenn ich so groß denken würde, das bedarf dann, was das kostet, ist eine andere Sache, aber
darum geht's nicht.
Ein viel ineinandergreifendes Schulsystem zwischen dem Lernraum Schule, aber auch dieser Arbeitswelt, die sich ja auch verändert. Mhm. Und ich glaube, beide können voneinander sehr, sehr viel lernen.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, voneinander und miteinander ist einfach die einzige voll. Möglichkeit. Aber deswegen finde ich es voll wichtig, dass du auch sagst, groß träumen, weil das habt ihr ja gemacht und deswegen habt ihr das jetzt gerade durchgesetzt mit den Trialogen und deswegen ist das voll schön. Hast du noch einen letzten Gedanken, den du teilen möchtest, bevor ich leider zum Ende kommen muss? Obwohl, ich würde ja jetzt gerne stundenlang noch mit dir ausschweifen.
Ja, ich hätte auch gerne noch länger mit dir gesprochen, aber ich will an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Danke, dass ich dein Gast sein durfte, auf jeden Fall. Und auch allen, die jetzt zugehört haben und bis hierher zugehört haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt leider nichts gewonnen, außer diese Folge. Danke, dass ihr zugehört habt und auch danke an Care e.V. Für eure Arbeit. Auch, dass wir schon mit unserem pädagogischen Team eine Veranstaltung mit euch machen durften und einige Lehrkräfte erreichen durften. Vielleicht erreichen wir hiermit ja noch viel mehr Lehrkräfte, die diesen Podcast ja nochmal verbreiten in ihren WhatsApp-Gruppen für LehrerInnen und Telegram-Gruppen für LehrerInnen. Mein letzter Gedanke, ich will jetzt nicht so pathetisch klingen, aber ich glaube, man kann, glaube ich, nicht genug Danke sagen und einfach nochmal betonen, wie wichtig euer Job ist und das, was ihr da tut und was für einen Einfluss ihr auf so den vulnerabelsten Menschen in unserer Gesellschaft habt. Aber ihr wisst ja sicherlich, was für eine Verantwortung ihr habt. Und danke, dass ihr euch dieser Verantwortung annehmt und danke, dass ihr das tut.
Ich danke auch. Und vielen Dank für deine Zeit und dass du so offen und so ehrlich auch kommuniziert hast. Ich glaube, dass es nochmal ganz wichtig ist, auch zu sehen, dass man in einer Verwundbarkeit ist und auch in der Kritik reingehen kann, was auch Wachstum hervorheben kann. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da auch sehr offen mit mir gesprochen hast und würde mich hier an dieser Stelle verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Bleibt gesund.
Ja, du auch.
Bewertet unseren Podcast, abonniert ihn und teilt ihn mit Freundinnen, Bekannten und Kolleginnen. Mehr Informationen zu den Kiwi-Projekten findet ihr unter www.care.de/kiwi. Und bei Interesse an den Angeboten des Kiwi-Programms könnt ihr euch einfach per E-Mail unter kiwi@care.de melden. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Fragen zum Podcast. Das Kiwi-Programm und dieser Podcast werden gefördert durch den Armeefonds der Europäischen Union. Zudem werden die Projekte durch die Deutsche Bankstiftung unterstützt.